Meine Schwester kam letztens zu mir, ziemlich panisch und hat gemeint: Oh nein, Vincent, ich bin im Sommer als Mitarbeiterin auf einer Freizeit in Spanien und ich muss zum ersten Mal eine Predigt halten. Keine Ahnung, wie das geht, kannst du mir da helfen? Und was dabei rauskam, das hört ihr heute. Ich habe mit meiner Schwester zusammen eine Predigt ausgearbeitet. Sie wird sie in Spanien halten und ich heute hier bei euch. Also, liebe Carla am Livestream, es hat mir eine Freude gemacht, mit dir diese Predigt zusammen auszuarbeiten. Gerne wieder. Wenn du Kind bist, mal Kind warst, Kinder hast oder Kinder kennst, dann kennst du dies folgende Situation. Du bist vielleicht aus dem Urlaub, warst im Urlaub in Kroatien oder sonst wo und bist abends nach Hause gefahren. Kinder schlafen hinten friedlich auf der Rücksitzbank, auf der Rückbank. Und du kommst nach Hause und fährst in deine Garage und fängst vielleicht an, Sachen auszuladen und dann müssen irgendwann natürlich auch die Kinder ins Haus rein. Die schlafen natürlich alle. Oder vielleicht schlafen sie. Es verträgt. Und natürlich, vielleicht hast du das selber erlebt oder du kannst irgendwie da mitfühlen. Auf jeden Fall, ich habe das so erlebt, dass wir als Kinder das so gemacht haben, dass wir so getan haben, als würden wir schlafen, damit uns dann der Papa ins Bett trägt und wir nicht selber noch reinlaufen müssen. Und ich finde es so süß. Ich glaube, fast wahrscheinlich jedes Kind macht das irgendwie. Und die Frage, die eigentlich dahinter steckt, oder die Aussage, die so ein Kind hinter so einer Aktion macht, ist: Liebst du mich? Papa, liebst du mich? Liebst du mich auch, wenn ich nicht gucke? Also wenn ich schlafe quasi? Liebst du mich, Papa? Hast du mich lieb? Und ich glaube, wir alle stellen irgendwie diese Frage und jede Generation stellt diese Frage nach: Liebst du mich auf ihre Art und Weise? Da gibt es irgendwie kleine Kinder, die fragen die Frage: Liebst du mich? Indem sie sagen: Mama, schau mal, was ich hier gemacht habe. Mama, schau mal, was ich gebastelt habe. Hast du Zeit? Kannst du mit mir spielen? Teenager würden vielleicht fragen: Hey, ist es okay so? Oder anders formuliert: Du verstehst mich doch eh nicht. Steht das Gleiche dahinter. Wenn du Erwachsener wirst, dann würdest du vielleicht: Liebst du mich? Fragen, indem du sagst: Steht mir dieses Outfit? Oder ist alles okay zwischen uns? Ich würde gern Zeit mit dir verbringen. Und wenn du älter bist, vielleicht sagst du so Sachen wie: Ach ja, hallo, ich wollte mich mal melden und fragen, wie es dir geht. Oder störe ich gerade? Alles Ausdrücke von: Liebst du mich? Bin ich angenommen? Bin ich bei dir wirklich geliebt? Bin ich mir hier sicher? Ich glaube, wir alle haben diese Sehnsucht nach echter Ruhe, nach echter Liebe, nach echter Annahme, nach echter Geborgenheit. Und das Problem ist in dieser Welt, dass wir zwei Dinge lernen. Erstens, du kannst dir bei Liebe nie hundertprozentig sicher sein. Du kannst dir niemals wirklich sicher sein. Da werden immer Fragen sein. Es ist immer die Chance, dass du enttäuscht wirst, dass du verletzt wirst. Es ist immer die Chance, dass du sitzen gelassen wirst, dass du verlassen wirst. Immer die Chance, dass du vergessen wirst, dass du abgelehnt wirst, dass du eins auf die Nase bekommst. Freundschaften zerbrechen, Partnerschaften zerbrechen, Beziehungen irgendwie halten nicht durch. Und das Zweite, was du lernst, wenn du über Liebe nachdenkst in diesem Leben, dann: Du musst dir Liebe verdienen. Streng dich an, dann mögen dich die Leute. Häng dich wirklich rein. Je besser du bist, je mehr du leistest, desto mehr mögen dich die Leute, desto mehr nehmen sie dich an, desto mehr bist du geliebt. Und das ist die Ausgangslage, in die wir reinstarten, wenn wir uns mit der Frage nach: Liebst du mich oder bin ich wirklich geliebt, beschäftigen. Eine Frage ohne wirkliche Antwort und zwei Beobachtungen in unserem Leben. Du kannst dir niemals sicher sein und streng dich gefälligst an, damit du geliebt werden kannst. Und in all das, in all diese Fragen, in all diesen Trubel, stellt sich ein Mann hin, der heißt Paulus, und er sagt: Ich bin mir ganz sicher, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche gottesfeindlichen Mächte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendwas in der Schöpfung mich trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist das, was der Paulus sagt. Was für ein Statement, was für eine Aussage, die er da raushaut. Paulus sagt: Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass Jesus mich liebt. Und ich frage mich: Wie kommst du drauf, Paulus? Wie bist du dir so sehr sicher? Und ich will mir auch so sicher sein, Paulus. Nimm mich rein mit in das, was du in deine Gedanken die du dir gemacht hast? Wie bist du dir so sicher, dass du so unendlich geliebt bist? Lass uns das machen zusammen. Wir schlagen zusammen Römer 8 auf, wenn du eine Bibel dabei hast, Römer 8. Ich lese ab dem Vers 31 und wir arbeiten uns ein paar Verse durch, bis wir zu genau dieser Aussage kommen, die Paulus dann trifft. Kurzer Kontext, Paulus schreibt an eine junge Gemeinde in Rom und legt sein Evangelium, legt Gottes Evangelium dar und argumentiert sich Kapitel für Kapitel durch. Wir sind schon in Kapitel 8 und er spannt einen Bogen. Wir sind quasi auf der Spitze seiner Argumentation angekommen, sind die letzten Verse, bevor er eben diesen riesen Satz raushaut. Und wir schauen uns so die letzten paar Verse, diesen Höhepunkt seiner Argumentation an. Ich lese mal genau ab Vers 31. Gott ist ja für uns. Wer kann da noch etwas uns anhaben? Er hat ja nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hingegeben. Wird er uns dann nicht zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere schenken? Also, das ist die Kernaussage, die der Paulus hier trifft. Und ich glaube doch, das ist die Kernaussage unseres Glaubens, dass hier Gott seinen Sohn Jesus Christus gibt, dass er Jesus gibt, der am Kreuz für uns stirbt. Wir reden manchmal von dem Stellvertretertod, dass er, Jesus, für unsere Sünden stirbt, dass wir eigentlich Strafe, dass wir Sühnung verdient hätten und Jesus stirbt für uns an unserer Stelle. Jesus als Gottes Sohn wird Mensch, lebt auf dieser Welt und geht zum Kreuz, lebt gehorsam und stirbt am Kreuz für unsere Schuld, obwohl er selbst schuldlos ist. Obwohl er nie irgendwas getan hat, was den Tod verdient, stirbt er für uns und trägt meine Strafe. Und dadurch darf ich frei sein, straffrei, und ich kann Beziehung zu Gott haben. Das ist das, was wir gesungen haben, und das ist das, was wir glauben. Und das ist das, was ich heute Morgen versuchen werde, irgendwie ins Herz zu reden, dass wir unendlich angenommen, unendlich geliebt sind, weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Vielleicht hast du das schon 100-mal gehört, vielleicht auch schon 1000-mal, und hast dich irgendwie dran gewöhnt. Gesagt, ja, ich weiß, Jesus ist für mich gestorben, schön, können wir weitermachen. Und irgendwie lässt es dich kalt. Und ich musste sagen, manchmal lässt es mich auch kalt. Es macht mich traurig, weil ich glaube, da liegt so viel Freiheit drin. Ich möchte gerne mit dem Paulus jubeln und sagen, ja, ich bin mir ganz sicher, dass Gott mich liebt. Und manchmal lässt es mich trotzdem kalt, was Jesus da für mich gemacht hat. Und vielleicht sagst du auch, ich verstehe das nicht ganz, was da passiert ist und warum. Ja, verstehe ich auch nicht. Aber dann bist du in guten Händen. Und ich glaube, je mehr wir uns damit beschäftigen, je mehr wir uns damit auseinandersetzen, was hier passiert ist, desto mehr kann auch unsere Freude wachsen, desto mehr kann auch unsere Sicherheit und Gewissheit wachsen, dass wir Geliebte Gottes sind. Ich lese euch einen Text vor, der mich sehr bewegt hat. Das Gesicht, das Mose so gern gesehen hätte, wurde blutig geschlagen. Die Dornen, die Gott geschaffen hatte, um den Aufstand der Menschen im Garten Eden zu bestrafen, bohrten sich nun in seine eigene Stirn. Auf den Boden mit dir! Einer hebt einen kleinen Hammer, um die Nägel einzuschlagen. Doch das Herz dieses Soldaten schlägt weiter, während er die Hand des Gefangenen festhält. Jemand muss das Leben dieses Soldaten jede Minute aufrechterhalten, denn diese Macht hat er nicht selbst. Wer gibt ihm den Atem in die Lunge? Wer verleiht seinen Muskeln Kraft? Wer hält seine Moleküle zusammen? Nur der Sohn. Das Opfer bewirkt, dass der Soldat weiterlebt. Er holt mit dem Hammer aus. Während das Werkzeug durch die Luft fliegt, erinnert sich der Sohn daran, wie er und der Vater die Nerven des menschlichen Unterarms geschaffen haben. Die Empfindungen, die er zu spüren in der Lage sein würde, das Design war vollkommen. Die Nerven funktionieren tadellos. Hoch mit dir! Sie heben das Kreuz an. Gott hängt daran, wird angestarrt, kann kaum noch atmen. Doch die Schmerzen sind nur das Vorspiel zu seinen anderen Qualen. Er beginnt, eine ganz fremde Empfindung zu spüren. An diesem Tag hat sich ein fauliger Geruch um ihn ausgebreitet, nicht in seiner Nase, sondern in seinem Herzen. Er fühlt sich schmutzig. Menschliche Bosheit beginnt sein makelloses Wesen zu umkriechen, die Exkremente unserer Seelen. Der Augapfel des Vaters wird braun vor Schmutz. Sein Vater. Er muss so vor den Vater treten. Im Himmel erhebt sich der Vater nun wie ein aufgestörter Löwe. Niemals hat der Vater den Sohn so angesehen. Nie hat er seinen heißen Atem so auf sich gespürt. Sein Brüllen erschüttert die unsichtbare Welt und verdunkelt den Himmel. Der Sohn erkennt diese Augen nicht wieder. beneidet, gehasst, gelogen. Du hast verflucht, geraubt, verschwendet, gefressen, beschmutzt, entheiligt, nicht gehorcht. All die Pflichten, die du vernachlässigst, die Kinder, die du verlassen hast. Wer die Armen so ignoriert wie du? Wer war so feige, hat meinen Namen so missbraucht? Hast du jemals deine rasiermesserscharfe Zunge im Zaum gehalten? Was für ein selbstgerechter Kerl du bist. Du, der du Kinder verführst, Drogen verkaufst, deine Eltern verspottest. Wer gab dir die Unverfrorenheit, Wahlen zu beeinflussen, Revolutionen blutig zu zerschlagen, Tiere zu quälen und Dämonen anzubeten? Die Liste hat kein Ende. Du hast Familien zerstört, Jungfrauen vergewaltigt, die verstellt, Politiker gekauft, Pornografie konsumiert, Bestechungsgelder angenommen. Du hast Terror ausgeübt, Bomben gelegt, Häuser in die Luft gejagt, Sklaven verkauft. Ich hasse, ich verdamme all das. Die Abscheu vor dir verzehrt mich. Kannst du meinen Zorn spüren? Natürlich ist der Sohn unschuldig. Er ist fehlerlos durch und durch. Der Vater weiß das. Aber sie haben eine Abmachung und nun muss das Undenkbare passieren. Jesus wird behandelt, als ob er persönlich für jede Sünde verantwortlich sei, die je begangen wurde. Der Vater beobachtet den Schatz seines Herzens, seines eigenen Spiegelbilds, das langsam in dem Moloch der Sünde versinkt. Vater, Vater, warum ich die Ohren zu? Doch der Himmel hält sich die Ohren zu. Der Sohn sieht nach oben zu dem einen, der nicht antworten oder reagieren kann. Die Dreieinigkeit hat es geplant, der Sohn hat es erduldet, der Geist hat ihn dazu befähigt. Der Vater musste den Sohn zurückweisen, den er liebt. Jesus, der Gottmensch aus Nazareth, gab sich hin und der Vater akzeptierte das Opfer. Die Rettung war da. Geh nicht zu schnell weg von dieser Szene, sieh genau hin. Die Rettungsaktion, die hier vollzogen wurde, galt dir. John Stott schreibt, bevor wir das Kreuz als etwas sehen können, das für uns getan wurde, was uns zum Glauben und Lobpreis führt, müssen wir es erst als etwas sehen, das durch uns verursacht wurde, was uns zur Reue führt. Wenn wir vor dem Kreuz stehen, dann können wir zu uns selbst beides sagen. Ich habe das getan, also meine Sünde schickte ihn dort hinauf, und er hat das getan. Seine Liebe für mich trieb ihn dort hinauf. Siehst du deinen eigenen Anteil am Tod von Jesus am Kreuz? Er hat die Strafe für genau diese, deine Fehler, auf sich genommen. Kannst du seine tiefe Liebe für dich spüren? Er ist für dich gestorben. Er wurde verdammt und verflucht, damit du frei sein kannst. Gott hat ihn verlassen, damit du niemals verlassen werden musst. Seinen eigenen Sohn verschont. Das ist genau das, was der Paulus schreibt, Vers 32. Er hat nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern für ihn alles hingegeben. Und er verwendet dieses Bild von dem Opfer, von dem Brandopfer, wo das Tier auf dem Altar liegt und angezündet wird und vollkommen verbrennt und es bleibt nichts übrig. Es wird alles hingegeben. Genau das ist das, was der Jesus für uns getan hat. Durch uns verursacht, für uns getan, sagt der Text. Durch uns verursacht. Meine Schuld, mein Tun und meine Sünden bringen Jesus ans Kreuz und gleichzeitig für uns getan. Sein Sterben und sein Auferstehen bringt mir Leben. Jesus leidet, damit wir geliebt werden können. Und dann geht Paulus weiter und sagt, wird er uns dann, also wenn das nicht klar ist, wird er uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere schenken? Das ist die logische Konsequenz. Das Größte hat er schon gegeben, er hat schon alles gegeben. Was soll er dir jetzt noch vorenthalten? Wenn ich dir mein Auto ausleihe, darfst du natürlich auch meine Fußmatte benutzen. Und wenn du ein Ferienhaus irgendwo buchst, dann darfst du auch die kleinen Kaffeelöffel da drin benutzen. Das ist klar, das ist mit drin. Wenn du das Große hast, wird er dir, wo uns das Große doch geschenkt hat. Warum? Und glaube ich, manchmal denken wir so von Gott, dass er uns irgendwie das Kleine vorenthält, wo uns das Große doch geschenkt hat. Warum sollte Gott so sein? Warum sollte uns Gott irgendetwas vorenthalten? Er hat seinen Sohn nicht verschont und er wird uns auch alles andere schenken. Und die Folgefrage ist klar, was kann uns da noch passieren? Was kann uns noch etwas anhaben? Vers 33 und 34. Wer würde es uns noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt uns ja für gerecht. Ist da noch jemand, der uns verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch ist er auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Also Paulus nimmt uns rein mit in diese Szene von dem Gerichtssaal. Gott sitzt auf dem Richterstuhl, er ist der Einzige, der gerecht richtet und gerecht richten darf. Und wir sitzen auf der Anklagebank. Der Ankläger, der Teufel steht uns gegenüber und möchte uns irgendwas vorwerfen. Und er sucht irgendwie Anklagepunkte gegen dich, was er dir vorwerfen kann, damit er dich verdammen kann, damit er dich von Gott trennen kann. Aber es gibt nichts. Es gibt keine Anklagepunkte, es gibt keine haltbare Anklage mehr gegen dich. Die Strafe ist getragen, Jesus hat sie getragen, es ist alles bezahlt. Und damit kann Gott als Richter nur sagen, ich finde keine Schuld an ihm, er ist gerecht. Wenn die Strafe einmal bezahlt ist, dann ist sie abgehakt, dann können wir straffrei gehen. Wir sind gerecht vor Gott. Und als ob das nicht reichen würde, sagt der Text noch, dass Jesus stirbt, aufersteht und sich zur rechten Seite Gottes gesetzt hat und jetzt für uns eintritt. Also er ist nicht nur das Opferlamm, sondern er tritt auch noch, kommt in den Gerichtssaal und stellt sich an unsere Seite, an Gottes Seite und tritt als unser Verteidiger auf, um Gott daran zu erinnern, dass wir gerecht sind, dass wir schuldlos vor ihm stehen. Vers 35, wer kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Ja, was soll dich noch trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert? Was kann dich noch von Gottes Liebe trennen? Die Liste hier ist klar, das sind die großen Entzweier, das sind die großen Auseinanderbringer unserer Zeit, unserer Gesellschaft, unserer Welt. Not, Angst, Verfolgung, Hunger. Wann zerbrechen Gesellschaften? Wann zerbricht vielleicht eine Ehe? Gesellschaften? Wann leiden und zerbrechen Freundschaften? Wann zerbricht vielleicht eine Ehe? In Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, im Krieg, das hier Paulus hier anspricht. Das ist genau das, was wir erleben, dass hier Zerbruch passieren kann. Und ich glaube, das sind wahrscheinlich die besten Werkzeuge, um unsere Welt zu zerbrechen. Und gerade Angst geht mir irgendwie persönlich so nah. Wenn du mich lahmlegen willst, dann mach mir Angst. Dann erzähl mir irgendwie, dass in meinen Freundschaften, in meinen Beziehungen was nicht stimmt. Und du wirst mich tagelang lahmlegen, weil mich alles, mich diese Angst einnehmen wird. Vielleicht geht es dir ähnlich. Und Jesus sagt, nichts, nicht mal deine Angst, kann dich von meiner Liebe trennen. Nichts bringt uns mehr auseinander. Gar keine Chance. Die größten Entzweier, die größten Ängste können da nichts tun. Jesus sagt selber, ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist die Aussage, die Jesus trifft über seine Kinder. Und warum? Eben genau wegen dem, was wir gehört haben. Eben genau dem, was er am Kreuz für uns getan hat. Und dann geht der Paulus noch weiter und sagt in Vers 36, mit all dem, was wir gerade gelesen haben, mit Tod, Verfolgung, Not, Entbehrung, müssen wir rechnen. Denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Also er zitiert hier aus Psalm 44, einem Psalm, wo es genau darum geht, wo der Psalmist fragt, warum ich Jesus oder Gott, ich bin mit dir unterwegs und warum geht es mir trotzdem so schlecht? Und die Antwort Gottes ist, weil die Welt Gott hasst. Weil die Welt Gott hasst und sie ablehnt, sie abgelehnt hat. Die Welt steht im Kampf gegen Gott. Natürlich wird sie auch alle hassen, die mit ihm unterwegs sind. Und das ist die logische Konsequenz daraus, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dass wir Not, Angst, Entbehrung, Tod, Kampf erdulden werden. Und wenn es uns gerade gut geht und du denkst dir, boah, erlebe ich gar nicht, dann sei dankbar. Und mit dem, was Paulus hier zitiert aus Psalm 44, klingt auch noch eine andere Stelle an, aus Jesaja 53. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf. Er macht seinen Mund nicht auf, wird wie ein Schaf, das stumm ist vor seinem Scherer. Er macht seinen Mund nicht auf. Jesaja redet über den Messias, redet über Jesus, der das ultimative Vorbild ist, in aller Ungerechtigkeit doch treu zu sein. Wo halten wir Unrecht aus? Wo sind wir die, die das aushalten können? Wo lassen wir Negatives? Es muss ja noch nicht mal Angstverfolgung sein. Es ist ja meistens schon die Kleinigkeiten, wo wir nicht klarkommen. Ich arbeite beim Bäcker und die Leute regen sich auf, wenn wir keinen Apfelkuchen mehr haben. Und denke mir, das kann man vielleicht aushalten. Und ich mache mich manchmal drüber lustig. Und auf der anderen Seite bin ich genauso. Wenn mir irgendwas Kleines passiert und mir jemand Unrecht kommt, dann schieße ich auch dagegen und beschwere mich, was soll denn das? Der und der hat mir die Vorfahrt genommen, der und der hat mir so und so. Und vielleicht sind wir es dran, dass wir irgendwie akzeptieren, dass uns Negatives, dass uns Unrecht passiert in dieser Welt. Und vielleicht sollten wir uns ein Beispiel nehmen an Jesus, der Unrecht erduldet hat. Einstecken, erdulden wie Jesus. Wie viele Menschen auf dieser Welt Vorbild? Und wie viele Menschen auf dieser Welt erleben das oder haben das erlebt, dass sie Verfolgung erlebt haben, weil sie mit Jesus und für Jesus unterwegs sind? Wie viele Christen sind gestorben, weil sie Jesus verkündet haben, weil sie zu ihm gestanden sind, weil sie sich ganz, ganz sicher waren, dass Jesus sie liebt? Ein Mann schreibt in seiner größten Not, wahrscheinlich kennt ihr den, und er schaut dem Tod jeden Tag ins Auge und er schreibt: Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns beim Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Sowas kann nur jemand sagen, der sich ganz, ganz sicher ist der Liebe Gottes, der geborgen ist in dieser Liebe und dem neuen Tag entgegengucken kann, egal was kommt. Paulus setzt an zum letzten großen Paukenschlag in seiner Argumentation. Wir sind in Vers 37. Und er sagt: Und doch, in all dem, was wir gerade gehört haben, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. In all dem, also allen Herausforderungen, allen Verfolgungen, allem Unrecht, das wir gerade gelesen haben, tragen wir jetzt in der Gegenwart, es ist jetzt schon Realität, dass wir jetzt einen Sieg davon tragen. Hier wird übersetzt mit überwältigend. Im Griechischen habe ich gelesen, steht hupernikao da als griechischer Begriff. Ich kann kein Griechisch, aber ich kann das nachschauen. Und Nikao heißt Überwinder. Huper kennt ihr vielleicht, kommt von Hyper, also oben drüber. Es ist ein Überüberwinder, der hier beschrieben wird. Dieser Sieg ist überüberwältigend. Es ist kein Zweifel daran. Es ist ein 27-0. Keine Chance mehr, irgendwas zu drehen. Und dann sagt er: Durch den, der uns so sehr geliebt hat. Doch spannend, dass hier die Vergangenheit steht, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Heißt es dann, dass jetzt ich nicht mehr geliebt bin? Doch, ich glaube schon. Aber ich glaube, die Liebe, die er hier zitiert, bezieht sich auf was, was in der Vergangenheit passiert ist. Deswegen sagt er, der uns so sehr geliebt hat. Er bezieht sich natürlich auf den Tod von Jesus am Kreuz. Das, was vor 2000 Jahren passiert ist, sagt er, das ist die Basis für unsere Sicherheit, wir sicher sind, dass wir geliebt sind. Die Vergangenheit ist unsere Grundlage. Das ist die Basis für unsere Sicherheit, liegt in der Vergangenheit. Und deswegen kann sich Paulus hinstellen und sagen: Ich bin überzeugt davon, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwas, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendwas uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Paulus ist sich ganz, ganz sicher, er hat keine Zweifel und er basiert seine Sicherheit auf Fakten statt auf Gefühle. Er hat Gewissheit und seine Gewissheit schwankt nicht, weil das, auf was er sich bezieht, liegt in der Vergangenheit, wie wir es gerade hatten, auf den Tod von Jesus. Und er gibt ihm langfristigen Halt, nicht nur für den Moment. Und dann schaut Paulus in die Zukunft und sagt: Naja, was soll denn kommen? Was könnte denn meine Zukunft bringen? Die Zukunft könnte Tod und Leben bringen. Also was ist, wenn ich sterbe? Was ist, wenn mein Leben eine komische Wendung nimmt? Was ist, wenn ich krank werde? Kann mich das trennen von der Liebe Gottes? Nein, kann es nicht. Was ist mit Engeln und unsichtbaren Mächten? Also alles Geistliche, Ungreifbare, was dir vielleicht Angst macht oder dich überfordert, was du nicht greifen kannst, was du nicht sehen kannst, was dich überwältigt, wo du nicht genau weißt, was da abgeht. Kann ich das trennen von der Liebe Gottes? Paulus sagt nein. Weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Also was vielleicht heute passiert oder morgen, du bist vielleicht jemand, der sich über die Zukunft Gedanken macht. Was soll morgen werden? Wie geht's weiter mit dir, mit deinem Leben, mit unserem Land? Vielleicht hast du Zukunftsangst. Kann dich das trennen von der Liebe Gottes? Nein. Weder hohes noch tiefes, weder der Urlaub am Strand, noch die schlimmsten Momente, noch die tiefsten Krisen, weder Highs noch Lows, Momente des Jubelns und des Heulens, die Momente von Triumph und Zerbruch, deine größten Erfolge und dein größtes Versagen, kann dich nicht trennen von der Liebe Gottes. Und falls der Paulus noch irgendwas vergessen hat, sagt er noch sonst irgendwas in der ganzen Schöpfung. Also alles andere, was, sagt der Paulus, alles andere, was ich gerade noch vergessen habe, kann dich auch nicht trennen von der Liebe Gottes. Und vielleicht klingt bei dem Geschöpf auch an andere Menschen. Also Freundschaften, Beziehungen, Ehen, egal wie toll oder wie herausfordernd, egal wie gut und wie schlecht, sie dürfen und sie können nicht deine Beziehung zu Jesus zerstören. Die Beziehung zu Jesus bleibt bestehen. Die Liebe Gottes bleibt bestehen, egal was passiert. Und vielleicht bist du da auch du selber und denkst dir, vielleicht was ist mit mir? Vielleicht bin ich mein eigener Feind und bringe mich weg von Gottes Liebe. Mein eigener Selbsthass, mein Perfektionismus, die Stimmen in meinem Kopf. Nicht mal du selbst kannst dich aus der Liebe Gottes werfen. Und das ist unsere Zukunft. Und deswegen sagt der Paulus, können wir uns heute sicher sein, dass wir geliebt sind. Wir sind jeden Tag in unserem Heute, in unserer Gegenwart sicher in der Liebe Gottes. Das ist das, was ich grün hier markiert habe. Wir tragen einen überwältigenden Sieg davon. Das ist heute, das ist unsere Gegenwart. Die Zukunft, die vor uns liegt, weder Tod noch Leben, das ist das Graue. Wir schauen nach vorne. Und warum sind wir uns so sicher? Was in der Vergangenheit passiert ist. Das ist das, was ich blau gemacht habe. Danke, Luca. Was in der Vergangenheit passiert ist, deswegen können wir uns sicher sein. Wenn du was aufschreiben willst, dann jetzt ist deine Chance. Nicht deine Gegenwart, sondern Jesus' Vergangenheit gibt deiner Zukunft Sicherheit. Das ist genau das, was der Paulus hier sagt und auf den Punkt bringt. Nicht das, was du hier erlebst, im Heute, was auch passieren mag, sondern die Vergangenheit Jesus am Kreuz gibt dir Sicherheit in der Liebe, in der Zukunft. Wie gut, dass wir die Vergangenheit nicht ändern können, dass sie feststeht. Wir Menschen haben gelernt, alles zu verändern. Wir können die komplexesten Dinge auf den Kopf stellen. Wir können mittlerweile sogar Kernfusionen und ein Element ins andere verwandeln. Aber wir werden niemals die Vergangenheit ändern können. Wir werden niemals ändern können, das, was Jesus für uns getan hat. Warum denke ich dann trotzdem so oft, dass Jesus mich nicht genug liebt? Und ich habe zwei Gedanken, die mir irgendwie immer wieder kommen. Und der eine ist, also Jesus, wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du doch meine Gebete erhören. Und als Antwort würde ich dazu sagen, stimmt. Wenn Jesus dich wirklich lieben würde, würde er deine Gebete erhören. Aber meinst du wirklich, dass ein allmächtiger Gott in seiner unendlichen Liebe dir alles genauso gibt, wie du es dir jetzt gerade im Moment wünschst? Er sagt, er will das Beste für dich, wie ein guter Vater, der natürlich auch nicht immer alles gibt. Gottes Blick ist viel größer, seine Liebe ist viel echter und viel tiefer. Er will Charakterbildung, er will Veränderung, er will dich. Stell dir mal vor, Gott hätte alle deine Gebete, die du bis jetzt gebetet hättest, erhört. Mit wie vielen Menschen wärst du gleichzeitig verheiratet? Wie viel Karies von all den Gummibärchen hättest du? Und wie sähe unser Land aus? Wahrscheinlich wie eine Wüste, weil es einfach seit Jahrzehnten nicht mehr geregnet hätte, weil wir immer nur für Sonnenschein beten. Also ich will dich herausfordern hier. Wenn du denkst, dass Jesus deine Gebete nicht erhört, dann denk größer von Gott. Mach Gott nicht so klein. Mach Gott nicht so klein und denk, er muss das alles so genauso denken wie du. Denk größer von Gott. Sein Plan ist größer. Mach ihn nicht so klein, wie du klein denkst. Vielleicht denkst du aber auch, boah, jemand wie ich, der hat es überhaupt nicht verdient, geliebt zu werden. Dann sage ich dir, ja, auch da hast du recht. Jemand wie du hat es nicht verdient, geliebt zu werden. Jemand wie ich hat es nicht verdient, geliebt zu werden. Und genau das ist der Punkt. Genau das ist das, was ich heute Morgen versuche zu erklären. Das ist ein freiwilliges Geschenk Gottes. Es ist sein Entschluss, seine Entscheidung für dich. Er hat sich für dich entschieden. Meinst du, Gott hat es gefühlt? Es hat sich gut für ihn angefühlt, als er am Kreuz hing? Nein, es war eine freie Entscheidung. Und dein Verhalten hat keinen Einfluss auf Gottes Entscheidung für dich. Du kommst in dieser Gleichung überhaupt nicht vor. Deine Leistung ist egal. Und wenn du so denkst, dass du es nicht verdient hast, dann sage ich dir, denk kleiner von dir. Denk größer von Gott und denk kleiner von dir. Mein nicht, dass irgendwas, was du tun kannst, Einfluss darauf hat, wie Gott dich liebt. Nicht deine Gegenwart, sondern Jesus' Vergangenheit gibt deiner Zukunft Sicherheit. Wer ultimative Liebe in Gefühlen sucht, der wird enttäuscht werden. Und wer ultimative Liebe bei Menschen sucht, in Beziehungen sucht, der wird enttäuscht werden. Aber wer zu Jesus am Kreuz geht, der wird eine Liebe finden, die er niemals für möglich gehalten hat. Und das wünsche ich mir für dich und das wünsche ich mir für mich, dass wir dieses Wachstum zu Jesus hin erleben und leben. Dass wir mehr die Liebe von Jesus verstehen. Dass wir mehr uns auf Fakten verlassen, auf das, was am Kreuz passiert ist, anstatt auf unsere Gefühle im Moment. Wo ist vielleicht dein Bereich, wo du das mehr lernen willst? Wo bist du angestoßen worden? Wo musst du kleiner werden und das Kreuz sollte vielleicht größer werden? Wo lässt du dich von Gefühlen leiten und nicht von Fakten, von Jesus' Werk am Kreuz? Die Lösung für geliebt sein ist der Blick zu Jesus am Kreuz. Wenn du dich wirklich geliebt fühlen willst, dann schau auf Jesus am Kreuz. Mein Wunsch ist so sehr, dass wir das immer mehr verstehen und mit dem Paulus immer mehr jubeln können. Und dass wir mit ihm zusammen sagen können, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Der Gegenwärtiges noch Zukünftiges, und dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottesfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.